Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Normalerweise feiert man runde Geburtstage und Jubiläen ja in folgendem Turnus. Nach 5 Jahren, dann nach 10 Jahren, dann vielleicht das nächste Mal nach 25 Jahren und dann nach 50. Dass ausgerechnet zum 30. Jahrestag des Mauerfalls jetzt so viele neue Aspekte und auch wichtige Impulse kommen, und zwar ausgerechnet von einer Generation, die die DDR kaum noch selbst erlebt hat, das war uns eine Kompressor-Spezialausgabe wert. Ich bin Gesa Ufer und Sie hören den Kompressor-Podcast. 30 Jahre nach Mauerfall meldet sich die Generation der um oder nach 89 im Osten Deutschlands Geborenen zu Wort. In der Literatur zum Beispiel mit Manja Präkels, Lukas Rietschel, Clemens Meyer oder Jana Hensel. Oder auch in der Musik mit Bands wie Zugezogen, Maskulin, Trettmann oder zuletzt Felix Kummer von Kraftklub. Auf den ersten Blick ja erstmal abwegig, dass diese Generation sich jetzt meldet. Leute, die die DDR nur in Windeln kennengelernt haben oder möglicherweise nur vom Hörensagen kennen. Was haben die denn zu melden? Meine beiden Studiogäste gehören dieser Generation an. Die Politologin Anna-Franziska Stiede, geboren 1987 in Jena, und der Zeitredakteur und Buchautor Christian Bangel, 1979 in Frankfurt/Oder geboren. Schön, dass Sie beide da sind. Hallo.
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 Lassen Sie uns doch zunächst mal sowas wie eine Art Bestandsaufnahme versuchen. Also 30 Jahre nach dem Mauerfall oder der Wende oder der friedlichen Revolution. Allein über diese Begriffe ließe sich ja schon lange streiten. Der Riss zwischen Ost und West scheint manchmal eher größer als kleiner zu werden. Wie erleben Sie diese Situation?
Also vielleicht fange ich einfach mal an, weil auch gerade in der Anmoderation die Frage war, was soll das eigentlich 30 Jahre später jetzt über so eine Osterfahrung, Ostbiografien zu sprechen? Und ich würde sagen, es ist ganz dringend notwendig, dass das genau jetzt passieren muss. Es ist eher total verrückt und überraschend, dass es 30 Jahre gebraucht hat, bis jetzt sozusagen über Biografien und Erfahrungen im Osten gesprochen wird. Und wir sehen das ja auch an den Wahlergebnissen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Es sind nicht die älteren Generationen, die hier eine faschistische, rechtspopulistische Partei, die AfD, wählen, sondern es sind die Leute, mit denen ich zur Schule gegangen bin. Es sind sozusagen wir, die Kinder und Jugendliche, die eine richtig heftige Krise und Transformation erlebt haben. 89, 90, ich würde sagen, das ist ein demokratischer Aufbruch gewesen. Es ist ein Umbruchmoment gewesen, ne? Und über den muss man auch sprechen, weil der hat einige heftige Konsequenzen für uns bedeutet und uns als Kinder oder Jugendliche. Es gab keinerlei Erklärung dafür, was da eigentlich gerade passiert. Keine Kindergärtnerin, keine Eltern, keine Lehrkräfte konnten uns erzählen, was hier eigentlich gerade passiert. Und es ist jetzt Zeit, dass wir diese Fragen stellen. Und wir haben das ja auch mit dem Theaterkollektiv Panzerkreuzer Rotkäppchen am Montag auf die Straße gebracht.
Müssen wir vielleicht kurz erklären. Das war so eine Art Reenactment der Demonstrationen vom 4. November auf dem Berliner Alexanderplatz über diese Erfahrungen in ihrer Kindheit und Jugend. Darüber kommen wir gleich noch mal näher zu sprechen. Aber Herr Bangel, vielleicht noch mal an Sie die Frage, inwieweit ist diese wirklich seit 30 Jahren tote DDR in Ihrem Leben denn heute noch präsent? In welchen Situationen?
Na, in allen möglichen. Also wenn ich zu meiner Familie fahre, wenn ich Bekannte von damals wieder treffe, wenn ich als Reporter im Osten bin, wenn ich mir die politische Landschaft in Deutschland anschaue, also da ist eigentlich eher die Frage, warum wir uns damit nicht schon lange befasst haben. Und ich würde noch mal hinzufügen, wir haben ja viele Sprecher der Ostdeutschen, oder Sprecher der Ostdeutschen klingt so abgehoben, aber viele Ostdeutsche sprechen darüber seit Tag 0, seit Tag 1 und versuchen dafür Gehör und Verständnis zu finden. Und wir sind jetzt, die Sache ist nicht, dass wir uns jetzt nach 30 Jahren melden, so, sondern dass nach 30 Jahren aus irgendeinem Grund zugehört wird. Und da hätte ich eine relativ pessimistische These. Ich glaube, dass das in diesem Jahr auch ein bisschen was damit zu tun hat, dass wir da diese 3 Landtagswahlen hatten, die ja von großer Bedeutung für das gesamtpolitische Gefüge waren in diesem Jahr. Und dass danach in zweiter Linie erst die 30 Jahre friedliche Revolution kommen. Aber immerhin.
Immerhin. Sie selbst sind jemand, der sagt, möglicherweise ist es sogar produktiv, sich als Ostdeutsch, also gerade auch in dieser Zeit, nochmal wieder auf die eigene Identität zu besinnen. Warum ist es so gut und wichtig für Ihre Generation, offensiv und produktiv mit dem Ostdeutschsein wirklich nach vorne zu treten?
Ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen schwierig, also weil diese Identität Ostdeutsch, also ich suche mir die nicht selber aus, sondern die ist dadurch entstanden, dass es halt eben eine allgemeine Abwertung von einer ostdeutschen Lebenserfahrung gibt. Also ne, das ist, ich stehe da gar nicht drauf, mir das sozusagen so anzuziehen, so eine deutsche Identität. Mir geht es eigentlich eher darum, die sozialen Verhältnisse in Ostdeutschland verstehen zu wollen, um für eine solidarische und offene Welt einzustehen. Und um das sozusagen politisch umzusetzen, braucht es ein Verständnis dafür, was an Krise passiert ist in Ostdeutschland vor 30 Jahren. Und mir geht es gar nicht darum, irgendwie so einen homogenen Bezug zu haben. Also ich finde es eher auch viel spannender mit, was habe ich eigentlich auch für Gemeinsamkeiten mit meinen westdeutschen Freundinnen und Freunden oder mit meinen Freundinnen und Freunden in Italien. Aber trotz alledem gibt es einfach eine allgemeine Abwertung, die wir jetzt wirklich 30 Jahre später ernst nehmen müssen. Und es ist Zeit für Emo-Trouble Ostdeutschland, wie wir auch mit unserem Theaterkollektiv Panzerkreuzer Rotkäppchen quasi auf die Straße gebracht haben. Und da ist wirklich der Regisseurin Susanne Neuenfeld total doll zu danken, dass sie den Mut hatte, mit ihrer Erfahrung langjähriger Theaterarbeit endlich eben diesen Raum zu öffnen, dass nämlich eben auch endlich zugehört war. Also ich würde Herrn Bangel total zustimmen. Es ist nicht so, dass wir jetzt gerade anfangen, das erste Mal darüber zu reden. Es wurde einfach 30 Jahre nicht hingeschaut und nicht zugehört. Und jetzt sozusagen auf einmal ist irgendwie der Schrei irgendwie groß, weil wir diese Wahlen haben in Ostdeutschland. Es ist 30 Jahre weggeschaut worden und nicht zugehört worden. Und gerade dieser Generation, der in den 70er Jahren geborenen Freunde und Freundinnen aus dem Osten, da erlebe ich das besonders doll, dass die total überrascht da sind, dass jetzt so meiner Generation zugehört wird auf einmal und wir so eine Bühne bekommen, obwohl die eigentlich auch vor 10, 15 Jahren schon genau diese Fragen gestellt haben und diese Alarmsignale gegeben haben, aber irgendwie wurde ihnen halt nicht zugehört. Im Gegenteil, es wurde sozusagen auch noch gelacht über sie oder so.
Henrik Bolz rappt bei Zugezogen Maskulin. Er wuchs, bis er 15 Jahre alt war, in einem Plattenbauviertel in Stralsund auf. Und obwohl er nur ein Jahr alt war, als die Mauer fiel, hat der Untergang die DDR seine Kindheit und Jugend massiv geprägt. Darüber hat er in der Zeitung Freitag einen Text geschrieben. Programmatischer Titel: Sieg, Heilrufe wiegten mich in den Schlaf. Wir hören mal.
Ich, kleiner Stöpsel, wurde wechselweise als kleiner Türke, als kleiner Chinese oder kleine Schwuchtel beleidigt, bedroht und verjagt. Dem Hund eines Klassenkameraden warfen sie ein brennendes Taschentuch in die Schnauze, sodass er auf einem Auge erblindete. Ein Bekannter wurde nachts auf dem Nachhauseweg krankenhausreif geschlagen, da er braune Augen und dunkle Haare hatte. Das gleiche Schicksal ereilte aber auch blonde Männer mit langen Haaren. Anderswo wurden Leute direkt tot und behindert geprügelt. Baseballschläger, Stahlkappen, Schlagstöcke, zu Brei kloppen, abstechen, Bordstein fressen, Opfern am Boden auf dem Kopf rumspringen. Diese Gruselgeschichten tauschten wir Kinder untereinander aus und lange nach dem Sandmann hielten sie mich noch wach, bis mich dann donnernde Sieg Heils vom Spielplatz sanft in den Schlaf wiegten.
Schreibt Henrik Bolz von Zugezogen Maskulin, die Nachwendegeneration Ost, erhebt 30 Jahre nach dem Fall der Mauer die Stimme und sie wird gehört. Dieses Mal die Politologin Anna-Franziska Stiede und der Autor und Journalist Christian Bangel sind bei mir im Studio. Beide im Osten Deutschlands aufgewachsen, größtenteils nach der Wende. Lassen Sie uns unbedingt nochmal genauer auf Ihre Kindheits- und Jugenderfahrungen im Osten schauen. Sie haben ein Buch über Ihre Jugend in Frankfurt-Oder geschrieben, den Roman Oder Florida, und Sie haben Ihre Generation dazu aufgerufen, auf Twitter unter dem Hashtag Baseballschlägerjahre rechte Gewalterfahrungen aus den 90er und Nullerjahren zu teilen, aufzuschreiben, egal ob aus Ost oder West, ob als Deutscher oder Migrant, Migrantin. Wie war der Rücklauf und was ergibt sich da eigentlich für ein Bild, gerade im Hinblick auf Ost und West?
Naja, es war doch, also es war überwältigend und es ist überwältigend, das passiert ja immer noch. Also ich wusste nicht, was passieren würde, so. Also es hat mich doch überrascht, wie viel da kam. Und die Geschichten ergeben halt ein Muster und darum ging es auch sozusagen, um so eine kleine Archäologie dieser Erfahrungen. Wir haben das Problem, dass die 90er und Nullerjahre in diesem Kontext Ostdeutschland-Rechtsextremismus, aber auch Westdeutschland-Rechtsextremismus, nicht gut aufgearbeitet sind, dass es darüber wenige öffentliche Diskussionen über Ursachen und Auswirkungen gibt. Das heißt, wir müssen sozusagen beginnen, vielleicht übers Biografische das zusammenzutragen, um überhaupt mal die Relevanz dieser Sache deutlich zu machen. Das ist schon eine Sache, die mich jetzt freut, dass wirklich viele Leute, die davon auch nicht betroffen sind, hinhören. Weil da war so eine Dissonanz in meinem Kopf die ganzen Jahre über. Ich hatte das Gefühl, 100, 200 Tote meiner eigenen Gewalterfahrungen, die Gewalterfahrungen vieler anderer in meinem Umfeld. Und es ist überhaupt kein Skandal. Und dass das kein Skandal ist und nicht in der Öffentlichkeit verhandelt wird, dass das so abgetan wird, hat bei mir ein Gefühl ergeben, dass irgendwas mit dieser Öffentlichkeit nicht stimmen kann.
Das ist wirklich ein ganz skurriles Moment. Einerseits sind Ihre Tweets oder das, was wir da lesen, haarsträubend. Also es kommt wirklich der Eindruck auf, Neonazis hätten in den 90er Jahren oder bis in die Nullerjahre völlig ungehindert auch wirklich die Subkultur beherrscht. Alle anderen hätten sich versucht, möglichst grau und unauffällig irgendwie zur Seite zu drücken, wirklich unsichtbar zu werden. Auf der anderen Seite ist es genau, wie Sie sagen, man hat den Eindruck, da tut sich so eine Erinnerungslücke auf, als wäre es, gäbe es so ein Loch in der Geschichtsschreibung. Wie ist das möglich? Waren alle einfach zu sehr beschäftigt mit persönlichen Problemen, mit überhaupt erstmal begreifen, was da vor sich gegangen ist? Wie ist das? Wie kann das sein?
Das hat mit dem größeren Zusammenhang des Desinteresses am Osten zu tun. Das ist das, was wir, viele von uns auch früher schon gesagt haben. Ich will nochmal sagen, dieses ostdeutsche Uns, da bin ich auch ein bisschen kritisch. Natürlich irgendwie, wir sind ja nicht alle dieselben. Aber viele Ostdeutsche, die sich gemeldet haben, sind darauf immer gestoßen, dass sozusagen die ostdeutsche Geschichte als eine Untersektion der deutschen Geschichte wahrgenommen wurde. Nicht sozusagen so ein bisschen abgetan wurde. Also selbst wenn sich dort vorrevolutionäre Zustände ergeben, sie sind ja nur ein Fünftel der deutschen Bevölkerung. Und das zeigt sich jetzt, dass das eben nicht so ist, sowohl auf politischer Ebene als auch auf sozialer, gesellschaftlicher. Und da ist das halt ein Baustein. Und ich will nochmal sagen, zu den Details oder zu der Atmosphäre damals, es war nicht so, dass alle total grau waren, die sich irgendwie verborgen haben oder versteckt haben. Es gab lebendige alternative Subszenen und Subkulturen im Osten. Es gab die Leute, die eben mit pinkfarbenen Haaren rumgegangen sind und diesen Preis bezahlt haben, in ständiger Gefahr leben zu müssen. Aber das traumatisiert. Also bei mir selbst ist es so, dass ich bis heute in Angsträumen sehr, sehr stark, sehr sensibel reagiere, glaube ich, stärker und früher als andere. So, und ich glaube, das ist halt, das zeigt sich an diesem Hashtag, es ist eine Generationenerfahrung auf jeden Fall.
Frau Stiede, Sie nicken ganz zustimmend. Das deckt sich mit Ihren Erfahrungen?
Ja, also ich bin ja tatsächlich ein paar Jahre später geboren, aber ich erinnere die 90er Jahre tatsächlich und die Nullerjahre schon auch als irgendwie so sehr grau und gewaltvoll tatsächlich. Ich verstehe das auch erst jetzt so durch meine Auseinandersetzung mit Ostdeutschland, auch mit der tollen Arbeit eben mit diesem Theaterkollektiv Panzerkreuzer Rotkäppchen zusammen, dass, also was das für eine krasse Zeit gewesen ist, diese 90er Jahre, und dass es sehr viel sich auch so eine dolle Krise der Männlichkeit sich tatsächlich, also der soziale Kahlschlag im Osten, sozusagen der knallharte neoliberale Kapitalismus, der sich da quasi wie so eine Walze drüber gegangen ist, der hat sich wirklich in Aggression und Hass niedergeschlagen. Also und ich versuche da auch gerade Erklärungen für zu finden, also oder versuche mir das auch gemeinsam mit anderen sozusagen zu erklären, was ist das für eine krasse Gewalt da gewesen, und das ist für mich auch der Anlass, dass ich auf diesen Erinnerungs- oder diesen Gedenkslogan, den man jetzt irgendwie hört, 30 Jahre friedliche Revolution, so ein paar Fragen habe, ehrlich gesagt. Also erstens mal würde ich sagen, das ist ein demokratischer Aufbruch gewesen im Herbst 89, und er hörte auch übrigens nicht am 9. November auf, so aber diese Gewalt, die wir in den 90ern, in den Nullerjahren und bis heute im Osten sozusagen haben, das ist eine Konsequenz dieses epochalen Umbruchs, der da geschehen ist. Und ich nicke sozusagen über diese Erfahrung, die ich auch in den Nullerjahren in Thüringen gemacht habe. Und gleichzeitig möchte ich unbedingt mit großem Ausrufezeichen sagen, es gibt und es gab subkulturelle Szenen, das waren ganz, ganz wichtige Orte. Also ich muss sagen, so Punkrock und Krautrock, das ist für mich in meiner Jugend der Ort gewesen, wo wir uns sozusagen empowern konnten, wo wir sozusagen auch widerständig sein konnten, wo wir uns auch Kraft zusammengegeben haben. So. Und das war, ich merke das jetzt auch nochmal durch die Zusammenarbeit mit Hans Nawa, der früher bei der Punkband Herbst in Peking, die zu DDR-Zeiten verboten wurde, aktiv war, mit dem wir zusammen die Musik gemacht haben für unser Theaterstück. Ich habe jetzt nochmal erlebt, so diese subkulturellen Bezüge, das ist wichtig zu erzählen und das muss auch erzählt werden, sozusagen. Also neben den Baseballschlägerjahren, ne, wo ich mir nur so denke, so wow, verrückt, jetzt erst hört ihr uns zu, also ne, denke ich mir so, boah, wie gut, dass es halt Subkultur gibt, wie gut, dass es Punkrock gibt und Krautrock und dass wir sozusagen auch Orte hatten, wo wir als widerständige, bunte Leute, die irgendwie eine offene Welt und so auch die Möglichkeiten, die uns die Welt bietet, dem halt auch so nachspüren konnten. Genau, das denke ich, ist auch wichtig zu erzählen.
Ja, unbedingt. Also Ich glaube, wir sind jetzt, also das gehört auf jeden Fall dazu, sozusagen dann irgendwann mal zu beschreiben, sozusagen, wie der Widerstand dagegen eigentlich auch ablief, wie man sich organisiert hat, wie man dem entfliehen konnte. Aber ich meine, das Epochale, was jetzt passiert ist bei diesem Hashtag, ist ja sozusagen, dass überhaupt mal die Perspektive geändert wurde im großen Stil, so, ja, dass wir endlich mal zur Opferperspektive kommen. Also diese Täterperspektive, die war ja sozusagen, also das Fixiertsein auf die Neonazis selbst, so, ist ja das, was die ersten 25, 30 Jahre bestimmt haben.
Ja, genau. So, ne? Aber, also, und ich würde halt irgendwie sagen, weil Sie jetzt sagen, nicht die also die Opferperspektive, bisschen schwierig finde ich das ja auch mit dieser ostdeutschen Identität, weil uns oft sozusagen so ein der Jammer-Ossi so ganz schnell als Bild sozusagen da ist, den möchte ich auf jeden Fall gar nicht bedienen. So, ich möchte aber sozusagen, dass es ist wirklich Zeit, dass für Frustration, Kränkung und Abwertung Raum ist, ohne dass man gleich als irgendwie Jammer-Ossi hingestellt wird.
Ja. So. Das Gefühl der Scham, des Abgehängtseins, diese auch dann wirklich Jahre blanke Anarchie, wenn man so will, das alles hat die Zivilgesellschaft, aber auch diese Generation, der sie angehören, ja sehr, sehr dünnhäutig gemacht. Viele behaupten auch sehr, sehr anfällig. Wie schafft man es, da einer Verführung von rechts zu entkommen? Also die AfD umwirbt die Ostdeutschen massiv. Das Erstarken der AfD in den neuen Bundesländern ist erschreckend. Manja Präkels, Autorin des Buches »Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß«, beschreibt die Situation so.
Mit den 90er Jahren verbinde ich persönliche Erlebnisse, traumatische Erlebnisse, die derzeit wieder hochkommen. Und wenn ich im Land unterwegs bin, sehe ich jetzt oft genau die Leute bei der AfD wieder, die sich als Sieger jener Kämpfe damals in den 90ern begreifen. Das sind Leute, die das Sonnenblumenhaus angezündet haben in Rostock, die in Hoyerswerda standen und applaudierten, als die Menschen drinnen in den Heimen, die brannten, sich zu Tode fürchteten. Und genau diese Angst und Schrecken verbreitende Atmosphäre, die Atmosphäre von Niedertracht und Gemeinheit, die erkenne ich jetzt an vielen Stellen wieder.
Das also Manja Präkels, die in ihrem preisgekrönten Roman »Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß« ihre eigene Jugend und ihre eigenen Nachwendeerfahrungen im brandenburgischen Zehlenick beschreibt. Was würden Sie sagen, dieses Erstarken der AfD, dieses, wenn man so will, anfällig sein, was rechtes Gedankengut angeht, es ist ja einfach nicht zu leugnen. Inwieweit hat das zu tun mit einer fehlenden Aufarbeitung des NS in einem Staat, in dem Faschismus als offiziell besiegt und abgeschafft galt?
Also meine These ist, es gibt ja sozusagen zwei Denkrichtungen zu der Frage, warum der Osten so rechts ist irgendwie. Und der eine ist, das hat Ines Geipel gesagt, das ist sozusagen eine Folge der DDR-Erziehung, des Männlichkeitskultes auch, der sozusagen dazu geführt habe, dass man so seinen inneren Hitler konserviert habe. So hat sie es genannt irgendwie. Also eine Nicht-Aufarbeitung der NS-Zeit, ein Männlichkeitskult. Und das Ganze ging dann eben rüber in die Nachwendezeit. Die anderen sagen, es ist die Nachwendezeit, die vor allem darauf wirkte. Es sind die sozialen Umbrüche, es ist die Treuhand, es ist die Massenabwanderung. Und ich glaube, wir müssen sozusagen als allererstes mal raus aus diesem Bipolaren, weil es letztlich, das führt zu einer Frage der Verantwortungszuweisung. Das führt dazu zu sagen, das hat entweder mit Helmut Kohl zu tun oder mit Erich Honecker so. Und da sind wir wieder in den alten Lagern drin, da müssen wir raus. Ich glaube, die Wahlergebnisse haben einerseits ein bisschen was damit zu tun, dass der Osten ein Viertel seiner Bevölkerung verloren hat seit 30 Jahren und dass dort eben oft die Menschen gegangen sind, die Frauen, die Gutgebildeten, die Jungen, die womöglich vom Wählerpotenzial, man weiß es nicht, das ist nicht sicher, aber sozusagen vielleicht doch noch anders wählen würden. Diesen Punkt würde ich als allererstes gerne mal in den Vordergrund stellen. dann würde ich, wenn man das im Hinterkopf hat und diese Zahlen ein klein wenig dadurch relativieren kann, darauf hinweisen tatsächlich, dass es diese Brüche gab und dass es viele Leute gibt, auch unter den Wählern demokratischer Parteien, die mit diesem System noch nicht ihren Frieden gemacht haben, die nicht wie Westdeutsche in dieses Land reingegangen sind mit einem erfüllten Wohlstandsversprechen, sondern die vor allem erstmal am Anfang einen Umbruch erlebt haben, den sich viele Westdeutsche bis heute überhaupt noch nicht vorstellen
und
können.
Und das, glaube ich, wird auch jetzt erstmalig wirklich klar
in der
gesamtdeutschen Wahrnehmung.
Ja. Abstrakt war es schon klar, aber jetzt wird es vielleicht fühlbar. Und das Dritte ist, was wir nicht vergessen dürfen, 1990 war für einen Teil der Westdeutschen auch insofern Frühling, als dass sich da für sie ein völlig neues politisches Tätigkeitsfeld eröffnet hat. Ich denke an Alexander Gauland, ich denke an Holger Apfel, an Udo Vogt, an Thomas Worch, an Neonazis, an Rechtsradikale, an Konservative, die den Osten als Betätigungsfeld begriffen haben und dort frühzeitig angefangen haben, Strukturen aufzubauen. 3 von 5 AfD-Chefs sind heute aus dem Westen. So. Das soll nicht die Verantwortung der Ostdeutschen dafür wegschieben. Wir sprechen ja darüber auch genug, was da war. Manja Prickels hat auch völlig recht. Aber das ist tatsächlich ein Problem, in dem ost- und westdeutsche Dynamiken zusammenwirkten. Und das den Osten sozusagen als Giftmüllbehälter zu betrachten, so, das ist fatal.
Sie haben gerade schon kurz angesprochen, dieses komplette Missverhältnis, wenn es um die Eliten geht. Also die Ostdeutschen machen ultra selten Karriere im Westen. Nach einer unveröffentlichten Studie der Uni Leipzig im Auftrag von WDR und MDR, die im Handelsblatt zitiert wurde, sind nur 4% aller Elitepositionen im wiedervereinigten Deutschland in Wirtschaft, Politik, Justiz und Wissenschaft von Menschen mit Osthintergrund besetzt. Das ist ein Witz. Dabei leben in den neuen Bundesländern immerhin 15%. Also absoluter Tiefpunkt. Die Wissenschaftslandschaft, kein einziger Rektor, keine einzige Präsidentin der 81 bundesdeutschen Hochschulen stammt aus dem Osten. Dazu passt auch die Zahl, dass kein DAX-Konzern seinen Sitz in den neuen Ländern hat. Warum ist das so? Also werden Ostdeutsche systematisch benachteiligt? Sind die selber schuld? Haben die nicht begriffen, wie Karriere geht? Was ist da los?
Das muss man eben sozialstrukturell erklären und welche Rolle eben auch die Westdeutschland bei sozusagen ab 1990 sozusagen gespielt hat und wie sozusagen auch ganz alle Positionen in der ehemaligen DDR im Osten eben mit Westpersonal besetzt worden sind und was es dafür für Gründe gibt, also ich denke, das gilt auch noch sozusagen aufzuarbeiten, weshalb und aus welchen Gründen die BRD-Eliten meinten, sozusagen das sozusagen ostdeutschen Personal nicht zuzutrauen oder so. Und Sie haben jetzt irgendwie einige Beispiele genannt, aber das geht ja auch noch weiter. Also wenn wir uns die Lohnunterschiede anschauen, dann ist das ist doch eine Farce, dass nach 30 Jahren, wo doch vor 30 Jahren Helmut Kohl auf die Demonstration gegangen ist und blühende Landschaften versprochen hat, es ist doch wirklich eine Farce, dass 30 Jahre später es immer noch so heftige Lohnunterschiede zwischen Ost und West gibt. Und ich finde diese Momente, die Manja Prickels in ihrem Roman angesprochen hat, auch deswegen unglaublich wertvoll. A, weil es nicht nur eine Stadtperspektive im Osten sozusagen beschreibt, wie das auch andere Romane Als wir träumten oder von Peter Richter, der 89-90 Roman Dresden und Leipzig sozusagen beschreibt, sondern sie beschreibt da eine Hinterlandperspektive, was auch eine ist, die ich sozusagen eher erlebt habe im ostdeutschen Hinterland. Und ich denke, was jetzt wirklich richtig dran ist, und das wird in ihrem Roman halt eben auch deutlich, es gibt diesen Umbruch, der von total krassen Gefühlswallungen begleitet war. Und diese Gefühlswallungen wurden aber privatisiert. Die wurden niemals politisch ernst genommen. Ja. So, und man hätte einfach in den 90er Jahren Formen der politischen Seelsorge tatsächlich betreiben müssen, um mit Menschen darüber zu sprechen, wie es ist, das Land und das Land zu verlieren von einem auf den anderen Tag, ohne das jetzt irgendwie gutheißen zu wollen oder so. Aber man muss doch sozusagen über diese Verlusterfahrung hätte man sprechen müssen. So. Und das ist nicht passiert und deswegen ist jetzt richtig krass Gefühlsarbeit angesagt.
Sie haben vorhin so schön diesen Begriff von der politischen Seelsorge ins Feld geführt und die kann möglicherweise wirklich einfach mit Hilfe von Kunst oder dem Eröffnen von künstlerischen Räumen geschaffen werden. Nun sind Sie Politologin und haben eine Theatergruppe beraten. Sie haben gerade auch schon so ein bisschen den Namen mal erwähnt. Die Gruppe Panzerkreuzer Rotkäppchen bei der Aktion 4/11/89 Theater der Revolution. Das war ein großes Spektakel jetzt gerade auf dem Alexanderplatz. Was war Ihre Idee dahinter? Was haben Sie als politische Beraterin da für eine Funktion gehabt?
Ja, also ich bin schon seit langem dabei, diese Aufbruchsgeschichte der Oppositionsbewegung mir anzugucken, weil ich das Gefühl habe, das hat auch irgendwas mit meiner Geschichte halt zu tun, und bin vor vielen, vielen Jahren schon auf diesen 4. November gestoßen, der für mich eigentlich mittlerweile fast viel spannender ist als der 9. November 89. Am 4. November 89 sind 500.000 Menschen in Ost-Berlin auf die Straße gegangen, um sozusagen für eine andere DDR, nicht für die Wiedervereinigung, Ausrufezeichen, auf die Straße zu gehen. Und ich bin glücklicherweise auf das Theaterkollektiv Panzerkreuzer Rotkäppchen in diesem Jahr gestoßen und bin da auf eine tolle Regisseurin, Susanne Neuenfeld, gestoßen, die seit über 15 Jahren postsozialistisches Theater macht. Und es ist ihr zu verdanken, dass es uns jetzt erstmalig nach 30 Jahren, das ist total verrückt, aber erstmalig nach 30 Jahren gelungen ist, politisch über die Gefühlswallungen und diese emotionalen Verkrustungen sprechen zu können, die in Bezug auf den Osten und die ehemalige DDR sozusagen bestehen. Und ich denke, dass sozusagen das total wichtig ist, um auch politische Antworten finden zu können, was wir jetzt machen.
Leuchtet mir total ein. Aber wie genau haben Sie denn das hingekriegt? Also das war so eine Art Reenactment, oder kann man dann solche Gefühle richtig wieder hochholen? Wie ist Ihnen das geglückt?
Ja, das ist eine gute Frage. Also tatsächlich legen Susanne Neuenfeld und die Choreografin Maike Möller-Engemann sehr viel Wert darauf, dass es kein Reenactment war, sondern eine Wiederbelebung. Wir haben uns als Kollektiv auch dafür entschieden, dass wir nicht einfach nur die Rednerinnen von damals, also Christa Wolf, Heiner Müller, Ann-Kathrin Bürger, dass wir die sozusagen wieder sprechen lassen, sondern bei einer Demonstration sind ja nicht nur die Rednerinnen von Relevanz, sondern auch die Demonstrantinnen. Und wir haben mit 60 Frauen gearbeitet, die sozusagen in einer Tanzperformance auch die Demonstranten sozusagen wiederbelebt haben. Was gab es damals für Emotionen auf dem Platz? Was wurde gesagt? Was wurde aber auch nicht gesagt? Was gab es für Buhrufe, als der Stasi-Chef Markus Wolf sich da auf den Wagen gestellt hat? Und wir haben monatelang ganz viel mit den ehemaligen Zeitzeuginnen gesprochen und mit Leuten, die auf dieser Demo waren, und haben die sozusagen auch zusammengebracht mit den Schauspielerinnen und Darstellerinnen. Das war dann auch meine Aufgabe, diese Gesprächsräume zu eröffnen und zu moderieren, um eben zu gucken, was waren denn damals eigentlich für Gefühle am Start?
Ja, und mit welchem Erfolg? Also ich bin immer noch bei dieser Seelsorge, diesem Aspekt. Hatten Sie den Eindruck, dass das hat verfangen? Da passierte wirklich was in der Gefühlswelt der Menschen, die da teilgenommen haben?
Ja, tatsächlich. Also ich bin total wirklich, diese Theaterarbeit hat mich wirklich in so einen richtigen Revolutionsrausch diese Woche versetzt, und ich bin da sehr, sehr froh drum, und das hat man auch auf diesem Platz gemerkt. Also die Regisseurin Susanne Neuenfeld war selber mit in der Demonstrantin, in der Zuschauerinnenmenge am Montag, und ich selber auch, und man hat gemerkt, die Menschen haben sich aufgemacht. Also vielleicht nicht alle, aber es war so eine intensive Aufmerksamkeit da, und da haben Leute auf einmal geweint. Da haben Westfreundinnen von mir waren berührt davon, dass eine Rede von einer migrantischen jungen Frau, von Fatma K., über ihre Geschichte in Thüringen sozusagen gesprochen hat in den 90er Jahren. Und es wurde uns als Feedback auch geschildert, so, boah, jetzt kriegt man tatsächlich eine Idee, was das für ein Tag damals gewesen sein muss und was es für ein Gefühl gewesen sein muss, dass man gerade wirklich die Möglichkeit hat, hier etwas zu verändern. Und das ist das Gefühl dieser Oktober- und Herbsttage in der DDR im Herbst 89 gewesen.
Verstehe, also wirklich deswegen auch Wiederbelebung und kein Schauspiel, kein Spektakel,
richtig,
sondern wirklich diese Reanimation dieser Wucht. Christian Bangel, wir haben jetzt tatsächlich, wie ich finde, diese sehr, sehr brauchbare Spur dieser politischen Seelsorge gerade gehört und auch die Rolle, die Kultur in diesem Zusammenhang spielen kann. Ihnen ist ganz wichtig, also auch noch der Punkt, dass wir diese Differenz, die jetzt ja durchaus zutage tritt, gar nicht versuchen, künstlich zu kitten, sondern sie durchaus als Chance begreifen. Verstehe ich Sie da richtig?
Ja, also mit dem also vorangeschoben, dass natürlich es den Ostdeutschen nicht gibt. Also weder in Hautfarbe, Religion noch in Attitüde oder Haltung oder politischen Ansichten, das gibt es nicht. Das muss man immer wieder sagen, es gibt kollektive Erfahrungen und es erscheint mir vor dem Hintergrund sinnvoll, mal zu sagen, doch, wir kommen daher und sozusagen dieses westdeutsche Paradigma, das sozusagen oder das gesamtdeutsche Paradigma, das eigentlich von Tag Null an irgendwie herrschte, nämlich es ist gut, wenn es euch nicht mehr gibt. Es ist gut, wenn ihr nicht mehr sagt, dass ihr Ostdeutsch seid. Dass wir das überwinden und sozusagen ganz prononciert darauf hinaus wollen oder ganz prononciert Identitätsarchäologien anlegen und sagen, wer sind wir denn alle in unserer Vielfalt? Und ich wollte dazu gerade noch was sagen, was Sie gesagt haben. Die große Bedeutung dessen, was wir erlebt haben als Ostdeutsche, liegt vielleicht auch darin, dass man daran sehen kann, wie Westdeutsche oder wie Gesamtdeutschland sich eigentlich gegenüber Neuankömmlingen verhält. Was da passiert, wie da argumentiert wird, was gesagt wird, was vor allem für eine Atmosphäre kreiert wird, was diese Neuankömmlinge tun sollen. Und ich glaube, da haben wir vieles, nach meinen Gesprächen mit Deutsch-Türken, Muslimen, höre ich das immer wieder, da haben wir vieles gemein mit denen, weil die auch die Erfahrung gemacht haben, ihr sollt euch erstmal anpassen, ihr sollt erstmal so denken und euch verhalten, wie wir es tun. Und dann können wir darüber verhandeln, ob ihr vielleicht auch eine Stimme habt. Und das ist halt falsch. Das ist für ein Land, das vielfältig sein möchte und Kraft aus Zuwanderung ziehen möchte, genau das Falsche.
30 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung haben wir jetzt die Gelegenheit, um noch einmal auf die Entwicklung dieser letzten Jahrzehnte zu sehen. Auch die Fehler, die gemacht wurden. Und vor allem ist jetzt die Zeit, da einmal besser zuzuhören. Und da gibt die Stimme dieser ostdeutschen Nachwendegeneration gerade extrem spannende Impulse. Ich danke sehr meinen Gästen, Anna-Franziska Stiegel und Christian Bangel. Versäumen Sie auf keinen Fall das preisgekrönte Feature in diesem Sinne nachzuhören. Daniel Schulz, Wir waren wie Brüder, Jugend in Ostdeutschland. Das finden Sie in der DLF-Audiothek. Ganz herzlichen Dank, dass Sie hier waren.
Dankeschön.
Danke. Und ja, 30 Jahre Revolution, nicht 30 Jahre Wiedervereinigung, feiern wir diesen Herbst. Danke.
Der Kompressor-Podcast sagt adieu. Mein Name ist Gesa Ufer und falls Sie uns immer noch nicht abonniert haben, dann wird es aber Zeit. Den Kompressor-Podcast bekommen Sie überall dort, wo es Podcasts gibt.